Machst du? Gut, ich lese vor. Die christliche Ehe, zumindest steht bei mir in der Hoffnung für alle als Überschrift, ordnet euch einander unter, so ehrt ihr Christus. Ihr Frauen ordnet euch euer Männer unter, so wie ihr euch den Herrn unterordnet. Denn wie Christus das Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer liebt euer Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt, für die er sein Leben gab, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort und durch das Wasser der Taufe hat er sie von aller Schuld gereinigt. Wie eine Braut soll seine Gemeinde sein, schön und makellos, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Zwei Gedanken am Anfang. Zuerst, wir merken, da ist etwas miteinander verwoben. Da hat man einmal die Gemeinde und Christus. Und da merkt man, gleichzeitig hat man Mann und Frau. Und Paulus versucht hier etwas zu tun. Er versucht uns zu zeigen, wie die Ehe sein darf und soll, anhand wie die Gemeinde ist. Er hat jetzt hier einen Maßstab aufgestellt, der viel höher ist, als ich jemals erreichen kann. Christus liebt seine Gemeinde mehr, als ich irgendjemand lieben kann. Ist so. Und dann versucht Paulus jetzt hier, Frauen wie Männer auch anzusprechen. Leider wurde sehr viel mit diesen Versen schlecht gearbeitet, theologisch. Da ist man sehr schnell herauszuflicken, ihr Frauen ordnet euren Männern unter euch unter, so wie es der Herr von euch das möchte. Punkt. Und da hören sie auf zu lesen. Und sagen, ihr müsst das tun, was ich sage. Aber wenn man weiterliest, merkt er, ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt, für die er sein Leben gab. Nun, gib dein ganzes Leben für deine Frau. Da sagt der Mann, halt, stopp, das wollte ich nicht gelesen haben. Wir sind leider manchmal sehr schnell dabei, etwas zu fordern. Zu fordern. Du musst das für mich tun. Du musst mir Glückmomente schaffen. Du musst für mich das und das machen. Und wenn der andere Ehepartner auch anfängt zu fordern, du musst dann dafür für mich das machen, dann entsteht sehr, sehr schnell dieses Problem. Viele Menschen haben eine Ehevorstellung. Ich habe sogar ein Glas, aber ich habe hier zwei. Ja.
Ich wusste nicht.
Mach nichts, da bin ich in Lobpreiszeit extra rausgegangen. Wir haben das Problem, dass in einer Ehe es sehr schnell zu einer 50-50, also ich bringe 50% hinein und mein anderer Partnerin bringt auch 50% rein und wenn es weniger wird, entsteht eine Lücke und wenn diese Lücke groß genug ist, dann halt eben klappt es nicht mehr und man geht auseinander. So versteht die Welt häufig dieses Bund der Ehe, diesen Vertrag, was man so hat. Ich leiste etwas, du leistest etwas, wenn du deinen Teil nicht erfüllst, dann brauche ich meinen Teil nicht mehr zu erfüllen und diese Lücke wird immer größer und es geht auseinander. So wie die Welt häufig eher versteht. Jesus sagte etwas ganz anders. Jesus sagte, du darfst 100% einbringen. Dein Ehepartner darf auch 100%ig einbringen. Und solange jeder das tut, was Jesus gesagt hat, egal, wo der andere sich in dem Moment bewegt, mein Teil bleibt. Und deshalb entsteht keine Lücke. Weil ich habe nicht dieses Anspruch zu sagen, jetzt musst du für mich. Sondern Liebe bedeutet, ich gebe. Ich gebe bedingungslos. Und jetzt haben wir unser ganzes Problem, weil das uns sehr schwer fällt. Zumindest mir. Wie ist das in unserer Beziehung? So ungefähr die Hälfte der Leute hier, plus minus ein bisschen, sind verheiratet. Und gerade zu euch, zu uns, möchte ich hier ein bisschen reden. Unterordnung. Ihr Frauen, ordnet euch euer Männer unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. So, Männer, wie ordnen wir uns Christus unter? Würdest du das überhaupt sagen wollen? Ja, Jesus, ich habe mich das da untergeordnet. Nicht mein Wille so geschehen, sondern dein Wille. Ich ordne mich Christus unter. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die Jesus erlöst hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen auch die Frauen in allem ihre Männern unterordnen. Wir als Gemeinde sind Christus untergeordnet. Unterordnen ohne Liebe ist grausam. Das ist nur noch Machtgefüge. Kennen wir vielleicht aus dem Mittelalter. Da wurde geherrscht. Das ist nicht das, was Jesus hier meint. Jesus herrscht nicht in seiner Gemeinde. Jesus liebt seine Gemeinde, gibt, investiert, vergibt und schenkt immer wieder neu seine Gnade. Und ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt, für die er sein Leben gab, damit sie ihm ganz gehört. Auch wir Männer müssen daran arbeiten, unsere Frauen zu lieben. Zu lieben, wie Gott das möchte. Zu lieben bedeutet, häufig auf das eigene Recht zu verzichten. Zu lieben bedeutet, dann da in dem Moment vielleicht nichts zu sagen. Oder doch gerade eben was Gutes zu sagen. Und das ist da unser Problem manchmal. Die Gemeinde wurde durch sein Wort und durch das Wasser der Taufe, wortlich steht denn das Wasserbad im Wort, und er hat sie von aller Schuld gereinigt. Wenn Jesus eine Gemeinde anschaut, möchte er diese Gemeinde anschauen, wie sie eines Tages sein darf. Geheiligt, gereinigt, vollendet, wie Gott das so möchte. Natürlich sieht er unsere Probleme, unsere Streitereien, unser Machtgerange, unser Unvermögen und Unerfahrenheit. Aber Jesus sieht sein Braut an. Nun, Männer, die ein bisschen länger verheiratet sind, ich bin erst 5,5 Jahre mit meiner Frau jetzt verheiratet, ich schaue sie an und ich finde sie echt wunderhübsch. Danke, ist sie auch. Also, sie ist gut. Sie schaut im Spiegel und sie sieht, oh, guck mal, da ist eine Falte, da ist ein kleines bisschen Fett, da ist ein bisschen was. Sie kann viele, viele Fehler bei sich sehen. Die sehe ich, ehrlich gesagt, nicht. Vielleicht brauche ich eine Brille, es steht sowieso ohne Frage dann da. Aber ich sehe sie, wie ich sie auch sehen möchte. Und das ist jetzt die Frage, wie sehen wir unser Partner, Partnerin? Natürlich können wir unsere Lupe rausholen und jede einzelne Detail da merken und sehen, wo ein Fehler ist. Aber Liebe deckt viele Sünden, viele Fehler zu. Und wenn wir wirklich in der Liebe miteinander auch umgehen, auch gerade eben in der Ehe, merken wir, wie viele Kleinigkeiten einfach mal nicht mehr relevant sein müssen. Es sei denn, wir sind auf Kriegsfahrt und dann geht richtig und pingelig und klein und dann jede Kleinigkeit wird einmal mal fünfmal dann vorgehalten und dann merkt man, wo bin ich? Bin ich wirklich da, wo Gott mich haben möchte, in der Liebe zueinander? Oder habe ich jetzt hier eine andere Brille auf? Eine nicht rosarote Brille, sondern eine Vergrößerungsglas und sehe jede Falte, jede Unreinheit, jede Kleinigkeit. Gott möchte uns als Gemeinde sehen, wie er uns gewollt hat. Und auch wir dürfen einander auch betrachten, uns darüber freuen, über das, was Gott uns gibt. Darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihre eigene Körper. Ich glaube, Gott hat das genauso richtig gemacht denn da. Ich habe diese Woche ein Bild gesehen, ein kleines Cartoon, Zeichnung. Ein Mann schaut im Spiegel, hat ein bisschen Bauch wie ich und sieht im Spiegel so Sixpack. Sieht gut aus. Eine Frau, dünn, schaut im Spiegel, sieht hier. Und ich denke, Wahrnehmung. Ja, Männer sollen ihre Frauen lieben wie ihre eigene Körper. Nur wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Also bitte lieben. Bitte mit den anderen umgehen, wie man das gerne selbst haben möchte. Denn niemand hasst doch seine eigene Körper. Wir hegen, wir pflegen unser Körper und so sorgt auch Christus um seine Gemeinde. Christus möchte auch in diese Gemeinde immer wieder neu hegen und pflegen und dafür sorgen, dass Gesunde auch hier wächst. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Das ist Gottes Werk, was hier ist. Nicht mein Werk, nicht jemand anderes Werk. Gott wirkt hier. Und das ist das, was hier ganz biblisch, ganz wichtig ist. Ein Mann verlässt seine Frau und verbindet sich so eng, mein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beide eins sind mit Leib und Seele. Bei meiner Scheidung damals, 2007, war ich danach auf einem Seminar und dieses Seminar war sehr, sehr auch bildlich. Sie haben zwei bunte Papierstücke genommen, haben die zusammengeklebt, haben gesagt, guck mal, das ist das, was passiert. Bunt. Mann und Frau. Eine Seite, zwei verschiedene Farben. Und nun, was macht man, wenn man den auseinanderreißt? Man lässt sich trennen, man hat wirklich das denn auseinandergerissen und natürlich da haftete was von dem einen Papier auf den anderen. Und es war nicht mehr rein, es war nicht mehr schön, es war nicht mehr gut. Und genau eben das ist das, was durch eine Scheidung passiert. Das, was zusammengefügt wurde von Gott, reißt auseinander. Und da bleiben auch seelische Schaden dann da, die aufgearbeitet werden müssen. Gott hat das anders gewollt. Gott wollte, dass Mann und Frau zusammenbleiben, ein Leben lang. Das größte Geheimnis. Ich deute diese Worte auf die Verbindung zwischen Christus und seine Gemeinde. Das ist ein Geheimnis. Gott liebt seine Gemeinde. Jesus starb für seine Gemeinde. Wir kommen von 2000 Jahren Kirchengeschichte. Das ist für uns absolut selbstverständlich. Aber damals, und jetzt muss ich wieder zurückgehen zum Bund Gottes mit seinem Volk Israel, war das anders. Ich gehörte zu Gott, weil ich geboren wurde in eine gewisse Familie hinein. Ich war Jude, deshalb gehörte ich zu Gottes Volk. Ich war nicht Jude, tut mir leid, gehörte nicht dazu. Aber das Geheimnis ist es, dass nun Gottes Familie anders aufgebaut ist. Nicht mehr, weil meine Mutter eine gewisse Familienstamm angehörte, sondern weil ich jetzt eine lebendige Beziehung mit Gott haben darf. Ich darf nun Teil dieser Gemeinde sein. Der herausgerufenen Ekklesia, Gemeinde. Nicht mehr die durch irgendein Blutlinien dann irgendwie gefolgt ist. Gott hat keine Enkelkinder. Sondern weil ich nun jetzt zugehörig bin. Ich wurde adoptiert in das Reich Gottes hinein und gehöre nun zu seiner Gemeinde. Und das ist dieses große Geheimnis. Gott hat mich, Gott hat dich gewählt als Teil dieser Gemeinde. Ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Die christliche Ehe. Wenn das so einfach wäre, würden wir keine Ehekurse benötigen, würden wir keine Eheseelsorger benötigen, würden wir keine Scheidungen haben. Ich glaube, das ist eine der schwierigsten Dinge, die man tun kann. Ist über die Jahrzehnte hindurch miteinander zusammen am Ball bleiben und in diese Ehe investieren. Aber es ist so wichtig, dass wir das tun. Ich möchte zum zweiten Abschnitt kommen. Eltern und Kinder. Paulus spricht nicht nur Mama und Papa an, sondern auch diese andere Ebene. Ihr Kinder, gehorcht euer Eltern, so erwarte es der Herr von euch. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das Gott mit einem Zusage verbunden hat, damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert er sie nur zum Widerspruch heraus. Eure Erziehung soll sich vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Ich habe keine Ahnung, ob die Kinder wirklich diesen Brief damals gelesen haben. Paulus schickt einen Brief an eine Gemeinde. Paulus saß im Gefängnis, hat diesen Brief geschrieben, wurde auch eine Gemeinde vorgelesen. Keine Ahnung, ob die Kinder das wirklich gehört haben. Oder ob sie das dann durch ihre Eltern zu hören bekommen haben. Aber im Grunde sind wir alle Kinder, nicht wahr? Kinder unserer Eltern. Manche Eltern sind schon verstorben, manche noch nicht. Ihr Kinder, gehorcht euer Eltern. Wo hört das auf? Hört das mit 18 auf? Keine Ahnung. Gestern war auch ein interessantes Diskussionspunkt denn da bei unserer Thema, auch denn da mit Macht und Strukturen und Vollmacht und dann vom Mandat. Da kamen wir auch auf diesen Thema Erziehung. Wenn jemand sagte, ja, meine Tochter ist gerade 18 geworden. Sie glaubt, sie hat alle Rechte, das zu tun, was sie will. Aber der Papa sagte, ja, von mir aus hat sie das, aber das Geld habe ich trotzdem. Und damit hat er eine gewisse Macht, einen gewissen Hebel, an dem er drehen kann. Womit erziehen wir? Erziehen wir wirklich nur noch mit Geld oder mit Bestrafung? Oder mit Androhungen? Ehre dein Vater und deine Mutter. Ehren. Also meine Geschichte habe ich schon einmal hier erzählt. Ich erwähne das nur ganz kurz. Als Scheidungskind habe ich einiges miterlebt, was nicht so schön war. Mein leiblicher Vater hat uns mit 5 damals verlassen. Meine Eltern, meine Mutter und mein leiblicher Vater sind auch mal zusammengekommen für 3 Jahre, haben es nochmal versucht. Das war wirklich die schlimmsten Jahre meiner Kindheit, wo sie es hatten. Es wäre besser gewesen, ich hätte es nie getan. Und dann ist mein Vater ein paar tausend Kilometer dann weggezogen und aus unserem Leben heraus. Ich habe mich bekehrt und dann lese ich das dann da und sage, oh, okay, gut, dann muss ich die Beziehung mit meinem Vater in Ordnung bringen. Ich möchte wirklich mit ihm Kontakt aufnehmen. Ich möchte wirklich, dass es wieder gut wird, obwohl da viele, viele Verletzungen, vieles, vieles in meinem Herzen war, was wirklich Vergebung bedürfte. Aber mir war es so wichtig, wirklich diesen Kontakt da wieder herzustellen. Und über die Jahre danach ist ein guter Kontakt entstanden, wo wir miteinander wirklich das respektieren und ich ihm wirklich ehren kann. Ich kann nicht vieles gutheißen, was er getan hat, und nicht gutheißen manches, was er auch noch tut. Aber ich kann vor Gott verantworten und sagen, Herr, ich kann diesen Mann segnen und dir danken, dass er in meinem Leben einiges bewirkt hat. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dann hat Gott was versprochen, damit es dir gut geht. Damit es dir gut geht. Das mit dem langen Leben lasse ich einfach außen vor. Damit es dir gut geht. Nicht, dass es deinen Eltern gut geht, damit es dir gut geht. Vielleicht musst du deine Mutter oder deinen Vater oder jemanden da vergeben, auch wenn sie schon längst tot sind. Denn wir sind diejenigen, die da in Gefangenschaft sind, wenn wir Menschen nicht vergeben. Und wir Väter, wo wir noch Kinder zu Hause haben oder Kinder in unserem Leben, wie behandeln wir unsere Kinder? Bitte nicht ungerecht. Bitte nicht, dass wir sie herausfordern und dass sie zum Widerspruch herausfordern, sondern behandelt sie viel, viel mehr durch dein Wort und durch dein Tat, dass sie hingeführt werden zu Jesus. Hingeführt werden durch das, was wir sagen und das, was wir tun. Wir wissen alle, dass das, was wir tun, wiegt so viel mehr als das, was wir sagen. Schau mal euer Leben an. Ist das ein Beispiel für unsere Kinder? Und der letzte Abschnitt. Sklaven und Herren. Wie viele Sklaven haben wir hier? Also diesen Abschnitt ist natürlich irgendwie zeitgeschichtlich auch einzuordnen. Damals, also vor 2000 Jahren, gab es noch Sklaven. Und viele dieser Sklaven waren auch Christen geworden. Und einige der Herren von diesen Sklaven waren auch Christen. Und da war eine starke Hierarchie. Und nun kommen die in der Gemeinde und sind Gleichgesinnten. Was macht man nun? Wie geht man da miteinander um? Ein ganz, ganz anderes Problem, was wir heute haben. Die Gute Hoffnung hat das ein bisschen anders übersetzt, denn da, die haben auch von Arbeitgeber und Arbeitnehmer gesprochen. Für unser heutiges Verhältnis. Ich finde, man kann es übertragen. Ich lese einfach mal vor. Ihr Sklaven, gehorcht euer Herrn, ehrt und achtet sie. Ihr Arbeitnehmer, gehorcht euer Arbeitgeber, ehrt und achtet sie. Dient ihnen so aufrichtig, wie ihr Christus dient. Tut dies nicht nur vor ihren Augen, um von ihnen anerkannt zu werden. Ihr sollt vielmehr als Diener Christi bereitwillig und gern den Willen Gottes aus- oder erfüllen. Arbeitet mit Freuden als Christen, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Er wird jedem den verdienten Lohn geben, ganz gleich, ob jemand Sklave ist oder frei. Auch ihr Herren, behandelt eure Sklaven, wie es Gott gefällt. Schüchtern sich nicht mit Drohungen ein. Denkt immer daran, dass ihr denselben Herrn im Himmel habt wie sie. Vor ihm sind alle Menschen gleich. Auch hier wurde jahrhundertelang, gerade eben dieser Abschnitt, dafür als Beweis gegeben, dass Gott möchte, dass wir Sklaven haben. Was wir zum Glück ganz wenig auf dieser Welt noch da haben. Aber der Aussage hier, wenn wir arbeiten gehen, und viele werden morgen, genau wie ich, auch zur Arbeit gehen. Für wem arbeiten wir? Ist das bei mir, die Fachhochschule in Westküstenheide, also Land Schleswig-Holstein? Oder arbeite ich für Jesus auf meiner Arbeit? Darf ich Jesus dienen mit meinen Gaben und Fähigkeiten, die er mir gegeben hat? Darf ich mich so einbringen, als ob Jesus neben mir wäre und mir zuschaut und mit mir gemeinsam das so tut. Das ändert unsere Perspektive gewaltig. Wir sind sehr schnell dabei zu sagen, mein Arbeitgeber ist unfair und deshalb darf ich auch unfair sein. Also wisst ihr noch von der Ehe 50-50 und wo Lücke entsteht, dann auseinander? Jesus hat gesagt, nee, auch bei der Arbeit ist es ein bisschen anders. Nicht der gibt und du gibst und wenn nicht genug, dann dürft ihr auseinander, sondern du gibst, weil du Gott dienst, Jesus gibt. Und nun, einige von uns haben auch leitende Verantwortung. Wir haben auch Leute, die für uns arbeiten. Wie gehen wir da mit denen um? Würden wir mit Jesus genauso umgehen? Oder seine Jüngern? Oder unsere Brüder und Schwestern aus der Gemeinde, würden wir diese Leute genauso wirklich denn da mit denen umgehen? Ihr Herren, behandelt eure Sklaven, wie es Gott gefällt. Ihre Arbeitgeber, behandelt eure Mitarbeitern, genau wie es Gott gefällt. Schüchtet sie nicht mit Drohungen ein. Dieser ganze Abschnitt hat ein einziges ganz großes Thema: Beziehungen. Ehebeziehungen, Eltern-Kind-Beziehungen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Sklaven und Herren. Wie wirkt sich unsere Beziehung zu Jesus auf die Beziehung um die Menschen um uns herum? Das ist im Grunde die Frage, die hier Paulus uns stellt. Benehmen wir uns anders als Christen? Ja oder nein? Ich hoffe ja. Ich hoffe ja. Und dass Gott unser Herz mehr und mehr verändert, sodass wir uns benehmen können, wie Gott das möchte. Das ist ein Prozess, ein Veränderungsprozess. Und das Interessante ist, wir werden auch Fehler machen. Aber wir lernen daraus, hoffe ich. Problematisch wird es, wenn diese Fehler ständig und ständig sich wiederholen. Können wir in der Beziehung miteinander anders umgehen? Wenn ja, denn nur, weil Gott uns seine Liebe schenkt für die Menschen um uns herum. Und das wirkt sich auf unsere Ehe, unsere Familie, unsere Kollegen aus. Und ich hoffe, dass Gott uns diese Woche und in den kommenden Wochen viel Kraft gibt, uns gerade eben da in diese Beziehungen miteinander uns so zu verhalten, wie es Gott würdig ist. Und dazu möchte ich beten. Jesus, ich bitte für mich, ich bitte für uns, dass du uns da ganz hilfst, ganz doll hilfst, bei dir diese Liebe erstmal abzuholen, sodass wir unsere Ehepartner, Ehepartnerinnen begegnen können mit deinen Augen, mit deiner Liebe, dass wir unsere Kindern hinführen können, so eine lebendige Beziehung zu dir, in den Gutes tun in deinem Namen. Dass wir auf der Arbeit diese Beziehungen mit unseren Kollegen, mit unseren Chefs, mit Menschen, die uns untergeordnet sind, dass wir auch da deine Liebe, deine Gnade, deine Vergebung einfach dort praktizieren, Herr. Und danke, Jesus, dass du uns immer wieder neu selbst so in Liebe begegnest. Hilf uns, Herr, Täter deines Wortes zu sein. Hilf uns, Herr, da, wo wir hingestellt wurden von dir, Salz und Licht für dich zu sein und so uns verhalten und benehmen, wie du das möchtest. Hilf mir, hilf uns und verändere du uns wirklich in diesem Prozess der Heiligung. In deinem Namen bitte ich, Jesus. Amen.